SWR 2 zur Person.
Dazu begrüßt sie Ines Pasch und Gast bei uns im Studio ist heute der Tenor Daniel Behle. Hallo, guten Tag, Herr Behle.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Heute Abend singen Sie im Baden-Badener Festspielhaus einen ganzen Liederabend. Jetzt am Vormittag sitzen Sie noch bei mir hier im SWR-Studio, um mit mir ein langes Gespräch zu führen. Sind Sie tollkühn, Herr Behle, oder sind Sie einfach wahnsinnig locker drauf?
Da, es liegt immer ein bisschen am Programm. Das ist ja heute ein sehr entspanntes Programm und jetzt nicht der Lohngrin. Und in der Hinsicht bin ich da eigentlich ganz entspannt, weil wir haben noch eine schöne Probe heute und es ist so abwechslungsreich und faszinierend, mit den Herrschaften von der Lautenkompanie Musik zu machen, dass ich eigentlich mich sehr drauf freue.
Wir hören Sie jetzt mit einer Arie aus Ihrer neuen CD. Mozart heißt die, das Z groß geschrieben. Ist das Zarte Ihnen wichtig bei Mozart?
Nein, das war so ein Deal mit Sony, weil Zero to Hero Ihnen dann doch zu lang war. Und dann haben wir auch irgendwie...
Das ist der Untertitel, ne?
Zero der Untertitel Hero. War eigentlich Mozart Zero to Hero. Und jetzt haben wir halt aus grafischen Gesichtspunkten dieses Z zum Zorro gemacht. Und deswegen ist es eher das Zorro Z, also der Kämpfer, der aber auch mal soft sein kann.
Der Tenor Daniel Behle mit der Arie des Don Ottavio aus Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart zusammen mit dem L'Orfeo Barockorchester unter Michi Geig. Don Ottavio ist so ziemlich das Gegenteil von Don Giovanni, also moralisch einwandfrei. Er würde alles tun für seine Geliebte, leidet mit ihr, wirkt vielleicht ein bisschen larmoyant. Ist er Ihnen sympathisch?
Er ist mir als Typ eigentlich schon sympathisch. Was mich ein bisschen nervt, ist seine Liturgie, also dass er irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Also mal ein bisschen Huspe und man immer, wenn er möchte, etwas auf die Reihe kriegen, macht das dann irgendwie doch nicht und redet drumrum. Also er kriegt irgendwie nichts gebacken. Das ist mir ein bisschen unsympathisch, aber er singt natürlich sehr schön.
Wie ist das denn, wenn man Typen auf der Bühne singen muss, die man eigentlich nicht leiden kann?
Das macht eigentlich Freude, weil das ist ja unser Vorteil. Wir können ja auf der Bühne jemand sein, der wir normalerweise nicht sind. Wenn man eine lange Probenphase mit einer Rolle hat, die einem jetzt so völlig zuwider ist, ich glaube, man macht sie sich dann doch irgendwie zu eigen. Also ich bin dann ja immer so ein Fan der Schattenregie. Wenn es dann irgendwie angelegt wird, bringe ich dann doch immer das, so wie ich es gerne hätte, unter der Oberfläche unter. Und dann wird es dann im Endeffekt am Ende doch ein bisschen Daniel Behle und ja, und gibt dem Ganzen dann auch so eine Metaebene, die ja vielleicht auch mich persönlich dann abhebt vom Normalen.
Welche Rolle finden Sie zum Beispiel jetzt nicht so ganz sympathisch?
Naja, Ottavio ist ja gar kein schlechtes Beispiel. Also ich bin halt, als ich das erste Mal gesungen habe, immer mit der Prämisse reingegangen, dass man sagt, er ist so ein Jammerer. Dann ist schon mal das erste, sing es nicht jammerig, sondern sing es irgendwie versteckt hälsch. Also sing es dann, wenn du es so willst, wenn es schon leise ist und wenn es schon schöne Linien hat, sing es halt sehr sensibel. Weil sensibel sein heißt ja nicht lamoyant. Also dann versuchen nicht zu weinen, wenn die Phrase eh schon weint.
Mit einer Opernpartie haben Sie zurzeit sehr viel zu tun, mit dem Lohengrin von Richard Wagner. Sie haben ihn gerade am Opernhaus in Dortmund gesungen und singen ihn jetzt an der Stuttgarter Staatsoper. Ein wahrer Held, dieser Lohengrin. Was mögen Sie an ihm besonders?
Ich weiß nicht, ob man sich schon eine Meinung bilden kann nach den ersten Produktionen, vor allen Dingen, weil die alle beide sehr speziell sind. Also in Dortmund sehr introvertiert, inszeniert. Also ich mag das eigentlich. Das Heldische in der Musik Wagner ist diese Opulenz. Kannst du entweder doppeln auf der Bühne, dann hast du halt so ein Werk, was dich vom Sitz pustet. Oder du konterkarierst das halt mit so einem Seelenleben, worum es ja eigentlich geht beim Lohengrin. Nämlich so die Idee der Elsa, dass der Held erscheint und sie rettet. Die Gefahr bei dieser Sache ist halt die, wenn du Regietheater machst bei so einer Oper, die sich so lange Zeit nimmt für eine Sache, dann wird das Ganze doch sehr runtergefahren vom Tempo und das könnte langweilig werden. Man rettet sich dann oft halt mit einem opulenten Bühnenbild. Das ist auch eine Möglichkeit, aber das wirklich mal so durchzuinszenieren, ohne es zu verhampeln, die Geschichte, das ist die große, große Schwierigkeit bei Wagner. Aber da wird sich einfach jetzt in Zukunft zeigen, mit welchen Produktionen ich da konfrontiert werde.
Sie haben ja für Ihren Lohengrin in Dortmund die überschwänglichsten Kritiken bekommen. Was fordert jetzt die Partie von Ihrer Stimme?
Das muss ja jeder für sich selber herausfinden. Also jetzt kann ich ein bisschen mitreden und doch merken, dass der Lohengrin von der stimmlichen Anforderung eigentlich machbar ist, weil er hat sehr viel lyrischen Moment und die heldischen Sachen, die er hat, sind auch für eine lyrische Stimme gut zu bewältigen. Also schwerster Teil ist sicherlich zweiter Akt, Ende, wenn du 1,5 Stunden in der Garderobe gewartet hast und musst auf die Bühne und musst dann gleich eine Ansage machen. Das ist immer das Problem. Du singst dich ein, bist dann voll drin, singst den ersten Teil, alles wunderbar, mach weiter so und dann sitzt du da eine Stunde rum, bis du wieder den Mund aufmachen kannst. Dann rennst du entweder 20 Mal von der Bühne zur Garderobe oder hüpfst rum oder singst sich wund in der Garderobe. Es macht alles keinen Sinn, da den richtigen Balance zu finden und nicht runterzufallen mit der Energie. Das ist das Schwierigste an dieser Rolle. Nicht das, was auf der Bühne passiert eigentlich.
Das Vorspiel zum ersten Akt der Oper Lohengrin von Richard Wagner mit dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter Michael Gielen. Sie hören SWR 2 zur Person, heute mit dem Tenor Daniel Behle, ab Januar als Lohengrin zu hören an der Stuttgarter Staatsoper. Sie wohnen in Basel, Herr Behle, und sind in der ganzen Welt unterwegs, aber Sie sind ein waschechter Hamburger. Darum haben Sie auch eine wunderbare CD mit Hamburger Liedern aufgenommen. Mein Hamburg heißt sie. Oft stammen die Texte von Ihnen, die Musik und das Arrangement, also alles manchmal auch gleichzeitig. Ein echtes Stück Arbeit war das. Was hat Sie denn da so angetrieben?
Die ursprüngliche Idee kam eigentlich durch Frau Menzel und Herrn Gehler, die lange Jahre den Robert-Stolz-Wettbewerb in Hamburg hatten. Ich habe ihn 2003 mal gewinnen dürfen und das Wiener Flair, die Wiener Kaffeehausmusik mit Hamburg zusammenzubringen, war ihr Verdienst über viele, viele Jahre. das Wienerische in Hamburg zu suchen, was durchaus vorhanden ist. Also das Shanty und das Wienerlied sind sich gar nicht so fern, wie man denken würde. Es ist nur das Problem, dass wir beim Shanty halt immer an den versoffenen Seemann denken und beim Wienerlied denken wir an die Etepetete High Society. Und das in der Mitte zusammenzubringen, war die Idee dieses Mein Hamburg-Albums, was ja nichts anderes ist als Mein Wien, Mein Hamburg, so die Idee, einfach den Shanty durch die Instrumentation mit dem Oliver Schnieder Trio, was ja eine klassische Besetzung ist, sozusagen auf eine neue Ebene zu heben und es sozusagen konzertfähig zu machen. Also wie bringe ich den Shanty für einen Tenor über die Bühne, ohne dass er sich langweilt, weil Hans Albers hatte jetzt auch nicht den Ambitus in der Stimme. Das muss man sich halt alles erstmal zurecht machen.
Wir hören Granada. Ist das die Sehnsucht des Hamburgers nach dem Süden?
Nee, das war einfach sehr, das ist mein Humor. Also weil Granada immer die Sonne, so viel Sonne, dass es dich fast nervt und in Hamburg hast du halt immer viel Regen und das fand ich so schön, dass man eigentlich über was anderes singt, als das, was der Text sagt und das macht es eigentlich lustig, ist ein bisschen Humor.
Nein, es geht nicht um Spanien, sondern das Lied heißt Kennt ihr schon Hamburg von Agustin Lara mit dem Tenor Daniel Behle und dem Schnieder-Trio. Und Daniel Behle ist auch zu Gast heute bei uns in SWR 2 zur Person. Mein Hamburg heißt diese CD. Wir hören jetzt Ich bin stolz auf meinen Steinway und da erfahren wir nicht nur, dass sie einen solchen Flügel haben, sondern es ist auch noch ein ganz besonderer.
Ja, das ist der Flügel von Fritz Wunderlich, der Originale.
Wie kommt man an den?
Ein Kontakt zur Tochter hat es mir möglich gemacht, die mich dann anrief in Frankfurt seinerzeit, wo ich mit Daphne zugange war, dass dieser Flügel zum Verkauf stünde und ob ich jemanden kennen würde, der Interesse hat. Und ich war gerade in Frankfurt und Kaiserslautern und Kusel ist jetzt nicht so weit. Mackenbach stand der Flügel halt von Fritz Wunderlich, der Originale. Und dann habe ich gesagt, ich hätte sehr großes Interesse und bin dann hingefahren und habe mir diesen Flügel angeschaut, drauf gespielt und natürlich ein Steinway von 1957 wurde frühe 2000er renoviert. Also neu bezogen, neue Hämmerchen und sowas und klingt sehr schön und ein tolles Instrument fürs Wohnzimmer, nicht für den Konzertsaal allerdings. Ja, und das Flair schwingt natürlich mit und auf diesem Flügel entstand auch dieses Lied.
Sie haben es selbst geschrieben, ja, genau. Und ja, den Text haben Sie auch geschrieben?
Ich habe alles. Mhm. Eigentlich ist auf dieser CD alles neu gemacht. So, habe auch 3 Jahre dran gesessen.
Ja, das hört man. Und spüren Sie, wenn Sie an dem Flügel sitzen, spüren Sie noch die Magie?
Absolut. Ich bin auch eingeladen bei den Wunderlichtagen 2020 und werde dieses Lied dann natürlich auch spielen. Ich habe es auch schon beim Gedenken in der Bayerischen Staatsoper von Wunderlich gesungen. Ich nehme das jetzt immer hin, weil das ist jetzt so mein Ding, wo ich auch ein bisschen veräußern kann, was mich da doch sehr bewegt.
Ist es denn auch ein großes Vorbild für Sie, Fritz Wunderlich?
Aber natürlich. Ich glaube, für jeden Sänger sollte Fritz Wunderlich ein Vorbild sein. Und wir wissen nicht, was alles noch gekommen wäre, wäre er etwas älter geworden. Man darf nicht unterschätzen, dass man dachte, er hat jetzt einfach eine gottgegebene Stimme. Das ist immer so eine Ausrede. Er war ein echt intensiver Arbeiter. Also er hat so viel an seiner Stimme gearbeitet, um zu schauen, was geht und was nicht geht. Also da kam mal Talent mit einem schönen Timbre und einer profunden Technik zusammen. Und er hat diese Träne, diese italienische Träne in der Stimme gehabt, die man schwer lernen kann, wo man natürlich aber das sich wenigstens so als Vorbild nehmen kann.
Und jetzt hören wir sein Steinway.
Alles Sinn, warum wir hier auf Erden sind, hat die Antwort darauf. So lädt er im Herz der Freude den Schmerz. Oh, und dann ist doch alles gut.
Ich bin stolz auf meinen Steinway von und mit Daniel Behle zusammen mit dem Schnieder-Trio. Herr Behle, der Steinway von Fritz Wunderlich gehört Ihnen. Wir hören Sie jetzt mit der Arie des Tamino aus Mozarts Zauberflöte. Dieses Bildnis ist bezaubernd schön. Wie präsent ist für Sie ein Fritz Wunderlich, wenn Sie diese Arie singen?
Ich habe das 2009 mit René Jacobs auf dieser Gesamteinspielung aufgenommen, mehr aus der erzählerischen Richtung. Also wir waren ja der Meinung, dass der Held Tamino ja noch nicht am Anfang entsteht, sondern sozusagen ja werdend ist. Also es wird dann doch leichter angelegt oder ein bisschen lieblicher und weniger geboxt und heldisch. Und das hat ja der Wunderlich so unglaublich toll gemischt. Allein der Anfang, der ja eigentlich jetzt nichts Besonderes ist, aber diese Sext hoch, die so zu singen, dass sie nicht zu laut ist, nicht zu leise, dass sie einen Kern hat, aber auch nicht zu massiv. Diese Mischung zu finden, ist die größte und schwerste Arbeit an dieser Arie. Und das hat der Wunderlich einfach perfekt gebracht. Und dann berührst du einen in der ersten Sekunde.
Die Arie des Tamino aus der Oper Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Tenor Daniel Behle und dem L'Orfeo Barockorchester unter Michi Geig. So, Herr Behle, jetzt kommen wir mal zu Ihrer Biografie. Ihre weiche, geschmeidige, wunderbar flexible Tenorstimme wurde nämlich erst spät von Ihnen entdeckt. Erst mit 24 Jahren haben Sie ins Sängerfach gewechselt. Vorher haben Sie Posaune gespielt, Klavier, Cello und Sie haben Schulmusik studiert. Aber Sie hatten eine Opernsängerin als Mutter, Renate Behle. Hat sie immer schon gewusst, dass Sie ein Sänger sind oder waren dann wirklich alle überrascht, als es herauskam?
Ich glaube, wir waren alle ein bisschen überrascht, weil so richtig vor mir hergetragen habe ich es eigentlich nicht. Ich habe Cello habe ich ja gespielt, als ich so 14 war, bis ich 17 war. Dann habe ich Posaune gespielt, weil es doch irgendwie lustiger war bei den Blechbläsern. Dann Schulmusik erstmal gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich das Studium schaffe für Diplom-Posaune. Dann hat das auch geklappt, dann war ich Schulmusik, Diplom-Posaune, zwei Studiengänge. Dann habe ich bei den Schulmusikern gemerkt, dass die nicht so drauf stehen, wenn man komponiert, sondern dass man eher dann, keine Ahnung, sich da ein bisschen zurückhält. Hat mich das so genervt, dass ich das abgebrochen habe und Komposition bei Peter Michael Hamel angefangen habe zu studieren. Dann hatte ich halt Posaune und Komposition eine recht lange Zeit zusammen, bis ich dann mit 24 gemerkt habe,
Huch, ich kann ja singen.
Nee, ich habe einfach über das Nebenfach Gesang in Schulmusik, dadurch, dass ich immer eher karikiert habe, wie Kollegen singen. Die kannte ich natürlich, weil ich natürlich viele Vorstellungen besucht habe mit meiner Mutter. Und sie meinte, das wäre doch auch mal lohnenswert, vielleicht sich nicht lustig zu machen, sondern es vielleicht mal ernsthaft zu machen. Und dann war so das erste Korn gesetzt, oder wie man so sagt. Ja, und dann hat es irgendwie meine Mutter erfahren und dann hat sie in Graz mich mal kurz rangenommen und wir haben aus Die lustigen Weiber von Windsor Hoch, Die Lerche singt im Hain. Und dann war das GIS schön, er meinte, es lohnt sich weiterzumachen. Und dann hat James Wagner an der Hochschule Wind davon bekommen und hat mich dann angehört in Lübeck und mich dann in seine Klasse genommen. Und dann hatte ich plötzlich drei Studiengänge am Hintern. Und dann habe ich gesagt zu meinem Posaunenlehrer, weißt du was, ich glaube, mit Gesang komme ich weiter als mit Posaune. Und habe das Diplom 2001 gemacht. Und dann lief Gesang schon, ich weiß nicht, sechstes Semester und dann ist James Wagner gestorben, ganz plötzlich. Und dann hieß es, entweder subventioniere ich den Arbeitsplatz meiner Mutter und gehe in ihre Klasse oder ich mache jetzt ganz schnell mein Diplom. Und dann habe ich innerhalb eines halben Jahres zweite Zwischenprüfung, Kolloquium, Diplom gemacht und bin dann nach den Sommerferien nach Oldenburg ins Engagement.
Jetzt zurück zu Ihrer Mutter. Die haben Sie ja auch als Sängerin erlebt. Waren Sie denn als Kind oft mit ihr im Theater? Haben Sie da schon irgendwie Lunte gerochen?
Ja, natürlich. Also ich war drin und habe das immer so wahrgenommen. Ich fand es immer total langweilig, wenn sie nicht gesungen hat und irgendwie der Tenor sich da veräußerte im Lohngehen zum Beispiel. Sonst wo, da war Tristan. Ich habe immer gewartet, wann sie endlich wieder singt. Ich habe schon irgendwie wahrgenommen, dass sie fantastisch gesungen hat. Aber wie gut habe ich eigentlich erst rausgekriegt, nachdem ich selber angefangen habe zu singen. Wie schwer das eigentlich ist.
Wir hören Ihre Mutter jetzt auch mit einer Arie aus der Oper Die Eroberung von Mexiko von Wolfgang Riem. Ich zerschneide den eigentlichen Raum, die Arie des Montezuma aus dem dritten Akt der Oper Die Eroberung von Mexiko von Wolfgang Riem mit der Sopranistin Renate Behle und dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter Ingo Metzmacher. Und der Sohn von Renate Behle, Daniel Behle, ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Ihre Mutter, Herr Behle, ist doch bestimmt heute mächtig stolz auf Sie, wenn sie sich Ihren Terminkalender anschaut, oder?
Das darf sie gerne sein. Nein, kann man ihr nicht verbieten. Nein, ich glaube, es ist immer schön für die Eltern, wenn man weiß, dass die Kinder irgendwie überleben.
Und gut sind. Hat sie denn auch schon mal sich geäußert über die Qualität ihrer Stimme?
Ja, das ist mir ganz wichtig. Also die Entscheidung, ob ich Lohengrin mache oder nicht zum Beispiel, ist sehr stark von ihr abhängig, weil ich habe durchaus sehr viel Gegenwind bekommen, weil alle Angst haben, dass dann der Mozart wegfällt und dass dann der David in Bayreuth nicht mehr geht. Das ist ja durchaus ein Wechsel und zu viele meiner Kollegen in der Vergangenheit sind ja gestorben, vokalmäßig an diesen Rollen. Mal gucken, ich mache es ja nicht zu viel. Ich habe es jetzt 6-mal auf dem Kalender und das nächste Mal erst wieder 2023. Ich mache natürlich mein Fidelio-Debüt in Hamburg. Das ist auch nochmal so ein Riesending, aber das sind 4 Vorstellungen und dann schauen wir mal.
Haben Sie denn auch schon mal gelernt, Nein zu sagen? Als Sänger ist das ja angeblich eine wichtige Disziplin.
Also ich sage sehr viel Nein. Das hat aber Gründe auch, weil man sonst, glaube ich, kaputt geht. Also man muss ein Mittelding finden aus, wie viel Geld brauche ich und nicht will ich. Und wie viel willst du von deinem Leben opfern? Weil dann kannst du wirklich von einer Sache zur nächsten, dann wohnst du nur noch in Hotels, hast überhaupt keine Basis und plötzlich hast du mal einen Schnupfen und dann merkst du, es ist ja gar nichts da. Plötzlich, also das ist ganz schlimm bei uns. Also wenn wir nicht singen können oder so und dann fehlt plötzlich diese ganze Identifikation. Also wenn die Stimme mal nicht mehr will, man ist sehr abhängig davon. Und diese Abhängigkeit habe ich schon erlebt, wenn man mal richtig krank ist. Das ist sehr unangenehm und meine Arbeit ist eigentlich jetzt immer die, dass mir diese Abhängigkeit, dass die kleiner wird. Also, dass ich immer weiß, was gibt es noch. Ja, ich habe auch eine Familie und eine Frau und die will ich auch behalten. Das ist nämlich auch ein Problem bei diesem Beruf, dass der so arbeitsintensiv ist mit den Abwesenheiten, dass du entweder nicht vorhanden bist als Vater oder halt nur sporadisch. Ich mache momentan Amerika nicht, weil es halt zu weit weg ist, um zwischendrin nach Hause zu fahren. Und 2 Monate getrennt von der Familie ist einfach hart.
Thank you.
Daniel Behle singt Karl Goldmark. Magische Töne war das aus der Oper Die Königin von Saba mit dem WDR Funkhausorchester Köln unter Helmut Froschauer. Nostalgia heißt die CD. Kennen Sie das Gefühl, Herr Behle?
Ja, dauernd.
Nostalgie ist sehr vertraut als Sänger.
Habe ich in vielen Momenten. Wenn man älter wird, hat man das auch immer öfter, dummerweise.
Karl Goldmark, das ist Wien, vorletzte Jahrhundertwende. Welche Gefühle verbinden Sie mit dieser Zeit, mit dieser Ära?
Da bin ich stehen geblieben als Komponist. Ich bin so ein Freitonaler oder habe die Freitonalität immer sehr verehrt und genossen. Ich fand dann nachher die Geißelung der Zwölftonmusik oder die Abstraktion, also keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal mathematisch formuliertes in Musik zu fassen, etwas ohne Seele. Das ist jetzt einfach meine Meinung. Sicherlich entdeckt man auch dort eine Seele, wenn man lang genug sucht. Aber die Freitonalität, also eigentlich Ausgangslage Richard Strauss, der durch den schnellen Wechsel tonaler Zentren eigentlich fast eine Atonalität schaffen kann, die mich extrem fasziniert, weil ich habe es gemerkt beim Arbeiten an einer Strauss-Partie, zum Beispiel war das ganz eklatant bei der Schweigsamen Frau für München, dass du, wenn du das anfängst zu lernen, erstmal denkst, das ist ja unglaublich atonal oder schwierig oder gibt keinen Zusammenhang. Dann kriegst du das erste Mal das mit Klavier zusammen und merkst, ja, das ist ja irgendwie schön, aber das geht so schnell vorbei, dass man da gar nicht folgen kann. Und wenn du das dann aber 6 Wochen probst, dann steigert sich ja dein inneres Tempo und du kannst dem viel besser folgen und dann reduziert sich auch das Gesamttempo und plötzlich entdeckst du in dem Ganzen so eine Hypertonalität, habe ich das immer so genannt. Also die schönste Reinheit einfach in einem schnellen Ablauf. Und das war für mich die Idee, diese Freitonalität, also tonale Zentren, einfach ohne Zusammenhang nebeneinander zu setzen, aber in ihrer Substanz her höchst harmonisch zu sein. Und das hat mich halt immer fasziniert, weil ich dann immer Glücksmomente empfinde durch einen wunderschönen, keine Ahnung, S-Dur-Akkord, der rein in göttlicher Reinheit instrumentiert ist. Und dann kommt wieder ein bisschen Geschwurbel drumherum, was einen wieder auf Null bringt. Und dann kommt wieder was unglaublich Schönes. Und das in diesem starken Wechsel macht der Strauß ja dauernd. Und da habe ich mich also auch sehr dran orientiert und bin dann so früher Alban Berg und Mahler. Da bin ich also dann stecken geblieben in meinem Studium irgendwie und wollte das eigentlich weiter vorantreiben.
Richard Strauss ist sehr wichtig für Sie, aber auch Franz Schubert. Zu ihm kommen wir jetzt. Auch das ist Wien und gleichzeitig natürlich auch zeigt dieser Name alle Abgründe der menschlichen Seele. Wir hören Sie mit einem Lied aus dem Zyklus Die schöne Müllerin. Am Feierabend heißt es. Da geht es aber ziemlich unruhig zu, also irgendwie anpackend, dann wieder beruhigend. Was ist Ihnen wichtig bei dem Lied?
Ja, es ist eines meiner Lieblingslieder aus der schönen Müllerin, deswegen habe ich es jetzt ausgesucht, dass wir das spielen. Ich bin ja zum Liedgesang gekommen über die Enttäuschung vieler Liederinterpretationen, wo es mir ein bisschen an Substanz, nicht an künstlerischer Substanz, aber an sängerischer Substanz gefehlt hat. Der Schubert, das habe ich auch beim Aufnahme mit seinen Arien gemerkt, mit dem L'Orfeo Barockorchester, die Schubert-Arien, die das noch viel stärker hervorkehren, dass seine Helden halt sensible Helden sind, aber die müssen durchaus auch mal schreien und mal wütend sein dürfen und mal auch eine Meinung haben. Ist dann ein Weltschmerz oder ein innerer Schmerz bei Schubert dabei? Der ist ja auch privat, war jetzt nicht so glücklich. Und das ist in der Unterschwelle so. Und dass der Müller halt, wenn er die sieht und jetzt ja noch nichts weiß vom Jäger, aber er sieht es zum ersten Mal beim Feierabend da stehen, dann ist er einerseits natürlich hochgradig erstmal angefixt von ihrer Person, aber dann auch höchst traurig, dass sie alle grüßt und nicht nur ihn. Ja, und dieses Stück ist wie ein kleines Melodram, bringt es eigentlich ganz gut zusammen auf den Punkt. Deswegen habe ich es gerne im Programm.
Hätte ich 1000 Arme zu rühren, könnte ich brausend die Räder führen, könnte ich wehen durch alle Heide, könnte ich drehen alle Steine, dass die schöne Merke meine Treuen sind, dass die schöne Müllerin merke meine Treuen sind. Ach, wie ist mein Arm so schwach, was ich hebe, was ich trage, was ich schneide, was ich schlage, jeder Knappe tut mir's nach, jeder Knappe tut mir's nach. Sitz ich in der großen Runde, in der stillen, kühlen Feierstunde. Und der Meister spricht zu allen, euer Werk hat mir gefallen, Euer Werk hat mir gefallen und das liebe Mädchen sagt.
Am Feierabend aus dem Zyklus Die schöne Müllerin von Franz Schubert mit dem Tenor Daniel Behle und Sveinung Bjelland am Klavier. Feierabend, Herr Behle, kennen Sie den überhaupt?
Ja, sicherlich. Jeden Abend.
Und wie verbringen Sie ihn am liebsten?
Ja, also wenn ich mit meiner Familie, also wenn die Kinder mal alle im Bett sind, dann ist man auch mal glücklich mit seiner Frau Zeit zu haben.
Ein Glas Wein oder eher ein Bier, so als Hamburger?
Nee, doch Wein, doch, ja.
Johann Sebastian Bach, auch der darf in dieser Sendung heute nicht fehlen, Herr Behle. Den Evangelisten in seinen Passionen gibt es dafür einen Tenor zu singen, dann die Arien in seinen Kantaten. Aber wie ist Ihr Verhältnis zu Bach? Also war es immer schon sehr stark oder hat sich da was entwickelt im Laufe der Zeit?
Nein, mit Bach wächst man auf. Also sein Kontrapunkt. Da muss ich kurz, weil meine Weihnachts-CD, die ich 2018 gemacht habe, da habe ich ja ein Jahr lang dran komponiert, hauptsächlich in Bayreuth bei 38 Grad. Was lustig ist, deshalb gibt es auf der CD auch eine Meistersinger-O-Tannenbaum-Ouvertüre. Aber es gibt unter anderem dann halt auch viele Fugen und Fugati. Und ich habe über O-Tannenbaum eine dreistimmige Bach-Fuge auf diese CD gebracht. Und über Morgenkinder wird es was geben, gibt es sogar so eine kleine Konzertfuge. Also, wenn man Komposition studiert, ist Madrigal schreiben oder Magnificats aussetzen, auch Bachchoräle aussetzen, so das täglich Brot eines Anfängers. Ganz wichtig, um erstmal ein bisschen über Tonsatz eine Basis zu bekommen. Die Problematik bei der ganzen Geschichte ist, dass du das dann lernst und das eigentlich nie einsetzen darfst, weil natürlich, wir hatten immer die Diskussion Publikum oder Donaueschingen. Ich habe dann immer Publikum und in der Hinsicht dann auch dem Tode geweiht. Aber jetzt mal, jetzt als Sänger, wo es einem wurscht sein kann, wie die Leute die Komposition finden, kann man mit völliger Freiheit und Befreitheit, kann man sich mal wirklich dem widmen, was man mal handwerklich gelernt hat. Und in der Hinsicht hole ich mir das jetzt natürlich alles wieder. Und der Bach immer im ganzen Oratorium, ich meine, Leute leben mit seiner Musik, auch finanziell zur Weihnachtszeit und zur Passionszeit. Und ja, es ist immer für mich ein großer Traum. Jetzt ist gerade eine Elias-Phase und eine Paulus-Phase, aber es kommt dann bestimmt auch mal wieder eine Johannes-Passion, Matthäus-Passion und das ist einfach großartig.
Was ist denn für Sie als Tenor an den Kantatenarien besonders schwierig?
Die Bach-CD, die wir aufgenommen haben 2013 mit Anne-Kathrin Heinzmann, sollte ja so ein bisschen ein Dialog sein zwischen Engel und Mensch. Also der Engel ist die Flöte und ich bin der Mensch. Und der Mensch jammert und die Flöte ist der versöhnliche Engel. Und sie sind in ihrer Art und Weise, wie sie geschrieben sind, erstmal sehr, sehr gut für die Stimme gesetzt. Auch der stimmentsprechend gesetzt. Das ist ja immer die Frage, wie du schreibst du für einen Muskel, der sich spannt und entspannt. Ja, das machen viele Romantiker falsch. Also Mahler zum Beispiel macht das, finde ich, falsch. Und Wagner hat es auch nicht immer richtig gemacht. Das macht es halt dann wahnsinnig schwer, weil du halt einen ständigen Spannungsaufbau hast ohne Entspannung. Und der Bach macht das aber mit einer großen Leichtigkeit durch verschiedene Lagen zu singen. Du kannst sozusagen dich über die Kopfstimme in die Bruststimme entwickeln. Und das ist ja ganz wichtig, weil das Erste, was du können musst als Sänger, ist einen guten Sitz der Oberstimme zu haben, ja, den du dann nach und nach halt sozusagen mit der Bruststimme verbindest. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur mit der Bruststimme singen würde, habe ich bei Bach ein Problem. Und er fordert das ganz stark ein. Und um Bach zu bewältigen, muss man von oben kommen. Und wenn man das ganz viel macht, dann hat man irgendwann das kapiert. Deswegen ist das extremst wichtig für jeden Sänger, mit Bach zu starten.
Allein zu Jesu Vater Händen. Allein zu Jesu Vater Händen will ich mich in der Schwachheit wenden. Allein zu Jesu Vater Händen will ich mich in der Schwachheit wenden. Allein zu Jesu Vater Händen. Allein zu Jesu Vater Händen will ich mich in der Schwachheit wenden, sonst weiß ich weder aus noch ein. Allein zu Jesu Vater Händen will ich mich in der Schwachheit wende, sonst weiß ich weder aus noch ein. Sonst weiß ich weder aus noch ein, sonst weiß ich weder.
Die Arie »Wo wird in diesem Jammertale« aus der Kantate »Ach, lieben Christen, seid getrost«, Werkverzeichnis 114 von Johann Sebastian Bach, mit dem Tenor Daniel Behle, begleitet von Anne-Katharin Heinzmann Flöte, Klaus Rothaupt Orgel, Christian Brunner Cello und Veit Schaal Kontrabass. Zur Person auf SWR 2, zu Gast ist heute der Tenor Daniel Behle. Herr Behle, 2013 haben Sie den Liederzyklus Winterreise von Franz Schubert aufgenommen. Lieder von unendlicher Traurigkeit, der einsame Wanderer schwankt zwischen Verbitterung, Hoffnung und Todessehnsucht. In der winterlichen Landschaft spiegelt sich seine eigene innere Erstarrtheit. Sie haben den Zyklus selbst bearbeitet für Tenor- und Klaviertrio. Was gewinnen die Lieder in dieser Besetzung?
Für mich war es erstmal wichtig, nach der 200. Winterreiseaufnahme nicht die 201. zu machen. Die Idee, es mit Trio zu machen, ist erstmal eine ganz banale gewesen, weil mit dem Oliver Schnieder Trio von meinem Pianisten Oliver Schnieder gegründet, eigentlich der Hirt auf dem Felsen in einer Version mit Klaviertrio aufgenommen werden sollte. Und das hat leider nicht geklappt, terminlich. Und dann haben wir gesprochen und meint, das ist ja ein Jammer, dass das jetzt nicht geklappt hat, aber wie wäre es denn mit der Winterreise? Und da habe ich gesagt, ja, wie stellst du dir das vor, Oliver? Und dann so, was denkst du mit Klaviertrio und so? Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, ja Himmel, das ist ja eigentlich ganz hervorragend, aber nicht als Arrangement, sondern als Bearbeitung. Und dann kam halt die Idee, Oliver mit diesem Klaviertrio, wo ja das Rückgrat steht, Klaviergesang ist ja unangetastet, aber ich habe halt zwei Streicher und die muss man nicht unbedingt streichen, sondern meine Idee, dass ich ja selber der Leiermann bin, was ja anscheinend irgendwie gar nicht so präsent ist, was ich aber extremst logisch finde, weil wenn wir schon davon ausgehen, dass die Lieder im Schnee stecken bleiben und nicht so eine sukzessiv in der Handlung eingebunden sind, wie jetzt zum Beispiel bei der Müllerin, ist das doch eigentlich unglaublich sinnvoll zu denken, die Nebensonnen bedingen, auch im Text, zwei Sonnen sind untergegangen, ihre Augen, und er singt, die dritte Sonne soll auch untergehen, was ja nichts anderes bedeutet, als er möchte sterben, dann aber nicht stirbt und alt wird und als Leiermann, als wunderlicher, einsamer Mann am Eis steht, wo schon keiner mehr zuhört, weil er seit 50 Jahren dasselbe singt. Und dann willst du mein Liedern deine Leier drehen, eigentlich ein Monolog nach innen ist, was ja wunderliche Leute tun. Und die Streicher haben bei mir den Vorteil oder die Idee gehabt, den gesamten Zyklus nochmal zu verbinden und in motivischer Querverstrebung eine Einheit zu schaffen, die das ganze Erlebnis noch weiter verdichten. Ohne dem Schubert aber den Schubert überzustülpen. Das ist oft immer ein Problem bei Arrangements und Bearbeitung, dass sie dann sozusagen den Originalkomponisten verwässern. Und das war mir ganz wichtig, dass der Schubert first ist und dass die Streicher das sind, was das Klavier nicht leisten kann. Was der Schubert aber meiner Meinung nach sicherlich unterschwellig gedacht hat.
Wir hören jetzt das Lied Die Krähe. Was haben Sie da mit den Streichern gemacht? Also wie haben Sie sie eingesetzt?
Das ist vielleicht so ein Paradebeispiel. Natürlich kannst du nicht jedes Lied so perfekt mit den Streichern in Verbindung setzen, aber bei der Krähe ist es ja jetzt so, als jemand, der aus der Stadt hinausgejagt und beobachtet wird, ob er vielleicht subversiv ist, schien mir das Original von Schubert mit der Melodie fies, aber nicht fies genug. Und das war zum Beispiel eine Idee, die Geige zum Beispiel in die zweite obere Oktave Flageolet dazu spielen zu lassen, um die Gemeinheit der Situation zu verstärken.
Es wird eher so expressiver, lautmalerischer.
Es wird lautmalerischer, aber andererseits auch, wie gesagt, schade ich nicht dem Schubert an der Stelle. Das war das Wichtigste, als ich fertig war mit der Bearbeitung der 24 Lieder, zu merken, wo ist zu viel, wo ist zu wenig, weil du bist ganz schnell bei diesem Zyklus bei Filmmusik. Kannst eigentlich alles kommentieren in den Streichern, aber es ist jetzt wirklich eine homöopathische Bearbeitung, wo wirklich nur an den Stellen, wo ein Mehrwert stattfindet, ein Eingreifen der Streicher. Was für sie, die haben nicht so viel zu spielen, aber sie sind immer jedes Mal, wenn wir es machen, fix und fertig danach, weil das halt so ein emotionaler Parcours ist. Und dann, wie es halt so ist, eine Stelle musst du spielen und wenn die nicht perfekt sitzt, dann ist gleich furchtbar. Also kein Ton zu viel.
Wunderliches Tier, wie
Krähe aus der Winterreise von Franz Schubert, bearbeitet von Daniel Behle. Er hat auch gesungen, begleitet vom Oliver Schnieder Trio. Den ganzen Zyklus in einem Konzert zu singen, ist bestimmt ein echter Kraftakt, Herr Behle. Nur die Winterreise ist ja sehr bekannt, aber wie ist es bei anderen Liederabenden? Wie merken Sie sich da eigentlich die Texte, vor allem so einen ganzen Abend lang?
Ja, die Müllerin und die Winterreise sind sicherlich da besondere Beispiele. Es sind aber auch die Zyklen, die man natürlich am längsten vorbereitet. Also allein die Arbeit an der Winterreise hat ja auch fast ein Jahr gedauert oder ein halbes Jahr mindestens, wo du natürlich sehr stark in die Komposition eindringst. Ja, und da ist es sicherlich so, dass dann das Merken des Textes, wenn du einen inneren Aufbau hast, also eine innere Geschichte abläuft und eine Opernszene abläuft, dass dadurch dann das Merken wesentlich einfacher wird, als zum Beispiel jetzt beim Schwanengesang, wo es ja einfach lose zusammenhängende Lieder sind.
Ja. Und wie ist es so in der Oper? Also ist es da leichter, wenn die Texte an Szenen gebunden sind?
Oder ja, absolut.
Ist es nicht auch manchmal nervend, wenn man jetzt meinetwegen auf dem Treppengeländer balancieren muss und gleichzeitig singen?
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja wie wenn Kinder Lieder lernen, dann machen die das ja im Kindergarten auch mit einer Handbewegung oder einem Tänzchen oder so. Das ist halt einfacher, weil sich halt dann hast du halt eine andere Synapsenverbindung, die ist weniger abstrakt. Als zum Beispiel beim Pianisten oder beim Geiger, der auswendig spielt, der ja alles im Kopf haben muss. Am schlimmsten ist der Dirigent, der hat gar nichts. Der hat nur einen Stab, macht keinen Klang, muss es auf andere projizieren, muss es aber innerlich spüren. Deswegen ist Dirigieren eigentlich der schwerste Beruf.
Rolando Villazón hat in einem Interview das Opernsingen mal als Hochleistungssport bezeichnet. Nur dass man den Sängern im Gegensatz zu den Sportlern keine Verletzungen oder Krankheiten erlaubt. Er spricht von einem gnadenlosen Druck, der auf den Sängern lastet, eben auch, weil heute alles gleich durch die Medien geistert, also am nächsten Tag in YouTube steht und so. Empfinden Sie das auch so?
Nein. Aber ich finde auch, dass man diesen Stress sich auch selber macht. Also entweder hast du einen gesunden Bezug zu deinem Beruf und ich glaube, den habe ich, weil ich so verdammt spät angefangen habe. Ich bin, glaube ich, im Herzen Instrumentalist. Ich bin im ganzen Business sowieso etwas mit einem Abstand. Also ich finde das teilweise eher belustigend, wie sehr da sich ein Druck gemacht wird. Das liegt vielleicht aber auch ein bisschen am Fach. Also Rolando hat natürlich sehr hohen Druck verspürt, weil er sehr schnell in ein Fach gepusht wurde, was sehr viel abverlangt. Er hat ja immer mit 120% gesungen und dadurch dann natürlich auch sehr viel Federn gelassen auf der Bühne. Das machst du natürlich beim Mozart überhaupt nicht. Und auch beim Wagner, wenn ich mit Kollegen aus dem Wagner-Fach zusammen bin, die sind eher wie ein Fels in der Brandung. Wenn du neben einem Stephen Gould auf der Bühne stehst, dann denkst du einfach nur, ja, also da kannst du dich auch anlehnen, da passiert gar nichts. Ne? Und das ist beim Verdi-Fach oder je nachdem, wie ausdrucksstark du auf der Bühne agierst, teilweise dann schwieriger. Wenn du eine Einstellung zum Beruf hast, der immer 150% gibt, das hat natürlich ihm dann auch diese Riesenkarriere beschert, aber es hat alles immer seinen Preis. Und weniger ist manchmal mehr. Das ist vielleicht auch so.
Wenn Sie ein Theater leiten würden, was würden Sie den Sängern gerne Gutes tun?
Eigentlich so, wie ich es erfahren habe bei meinen Intendanten. Also man muss eine Ahnung haben von Singen, die Stimme sich anhören und dann Repertoirewissen haben und den Leuten die Sachen zu singen geben, die sie voranbringen und nicht sie fordern, aber nicht überfordern.
Hat sich da eigentlich was verändert im Laufe der letzten Jahrzehnte oder Jahre?
Och, ich weiß nicht. Es hieß damals schon, dass es immer schwieriger wird und man würde keinem jungen Sänger raten, in das Business zu gehen, weil es so verdammt schwer ist. Es ist immer schwer. Ich denke, du musst einfach zu dir selber stehen und versuchen, einfach das Beste zu geben, was du hast. Und immer an dir arbeiten. Weil es ist das Einzige, was wir haben. Wir sind alle immer wunderbar nett und alles immer toll und super, aber einmal schwächeln, dann sind sie gleich wie die Haie, die dich umkreisen. Das heißt, die einzige Chance, die du in dem Beruf hast, ist eigentlich, dich hinter deinem Können zu verstecken, weil das ist auch wieder was Schönes, Blender und also Leute, die gaukeln in dem Beruf. Spätestens wenn dann der Tag der Premiere kommt, ist halt nichts mehr da. Entweder können sie was oder nicht, egal wie dievenhaft die Proben verlaufen sind.
Musik.
Der Tenor Daniel Behle mit der Arie des Massimo aus der Oper Ezio von Christoph Willibald Gluck, begleitet von Ammonia Athenea unter Georges Petrou. Sie hören SWR 2, die Sendung zur Person, heute mit dem Tenor Daniel Behle. Herr Behle, Sie sind ungemein sympathisch, enorm erfolgreich, medienerprobt, sehr klug, gleichzeitig ein echter Typ. Ist das nicht alles ein bisschen sehr rund? Also muss man nicht auch ein bisschen zickig sein in Ihrem Metier?
Das ist aber sehr nett formuliert. Weiß ich gar nicht, ob man das so unterschreiben kann. Aber ich, ja, weiß ich nicht. Also ich habe halt Spaß dran. Und ich meine, es ist auch schön, dass viele Leute mitgehen mit dem, was ich möchte. Ich habe mich ja von Anfang an immer versucht, sehr breit aufzustellen, weil ich immer denke, dieses Schubladendenken, was wir heutzutage haben, ist gar nicht so gut. Weil natürlich wollen die Leute eigentlich immer dasselbe hören. Und ich könnte bestimmt auch erfolgreicher sein, würde ich nur Müllerin und Tamino singen. Aber das ist natürlich auch extrem ernüchternd und müde machend. Also ich denke mal, wenn man die Chance hat, es finanziell irgendwie zu wuppen, privat und auch künstlerisch sich breit aufzustellen. Ich meine, diese ganzen CD-Produktionen, die ich da angeleiert habe, das sind ja inzwischen 15 CDs oder 14. Das ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte, aber inzwischen kennt man halt mehrere Leute, die dann auch sozusagen sich mit einem den Aufwand teilen, weil sie sich halt entweder erfreuen, dass man mit mir zusammenarbeiten kann oder auch, weil dass man das ein Geben und Nehmen ist. Also ich glaube, dieser Aufbau von einem Dunstkreis, das ist sowohl bei den Medien, ich habe ja sehr viele Jahre in PR auch investiert, ich hatte eine PR-Agentur, die ich auch zahlen muss natürlich, das nutzt sich schon, finde ich, wenn man irgendwie versucht, sich irgendwo hin zu etablieren. Das ist natürlich, wenn du jetzt ein Sänger hast wie Lasson, weil wir jetzt gerade drüber sprachen, oder auch eine Trepko, die hatten dann halt die Vorstellung ihres Lebens an dem wichtigsten Ort der Welt zu einem richtigen Zeitpunkt, wo gerade ein Slot frei war. Kaufmann ist in den Slot von Pavarotti gerutscht. Das gibt ja nur noch ganz wenige, für den sich eine immense PR, die ja sehr viele Millionen Euro kostet, lohnt. Und das Geld ist auch nicht mehr da, jetzt alle Schäfchen in einem Stall zu bewerben. Aber wenn dem halt nicht gegeben ist, so muss man das halt selber in die Hand nehmen. Also machen und fertig machen. Also mein Kompositionslehrer hat gesagt, Daniel, es ist nicht immer das Beste, was du schreibst, aber du hast eine Qualität deinen Kollegen voraus, du machst immer alles fertig. Und das ist halt ein Punkt. Mach es einfach fertig. Irgendwann ist es raus und dann ist auch befriedigend.
Wir hören Sie jetzt einem Live-Mitschnitt von den Schwetzinger SWR-Festspielen 2012 aus dem Rokoko-Theater. Sie singen von Franz Schubert, Der Hirt auf dem Felsen, eine traurige Liebesgeschichte, wieder von Wilhelm Müller, wie auch schon bei Der schönen Müllerin und der Winterreise. Aber hier ist es länger, 12 Minuten lang. Wie geht es Ihnen eigentlich mit dieser Sprache? Also, mein Liebchen wohnt so weit von mir, drum sehne ich mich so heiß nach ihr hinüber. Empfinden Sie da irgendwie Distanz oder ist es egal, der Text, weil die Musik so gut ist?
Nein, das ist einfach sensationell. Ich bin ein großer Wilhelm Müller-Fan. Also, das ist einfach sehr sangbar und total klar raus. Also das ist nicht geheuchelt, das ist wirklich empfunden und das ist wahrhaftige Musik.
Der Frühling will kommen, der Frühling meine Zeit, mach ich mich fertig zum Wandern bereit. Ich bin fertig zum Wandern bereit, der Frühling will kommen. O Frühling, meine Freud, der Frühling will kommen, der Frühling, meine Freud, mach ich bin fertig zum Wandern bereit. Je weiter meine Stimme dringt, je heller sie mir wieder klingt, je weiter die Stimme klingt, heller sie mir wieder klingt. Je weiter meine Stimme klingt, je weiter die Stimme klingt, je heller sie wieder klingt. Der
Ein Live-Mitschnitt von den Schwetzinger SWR-Festspielen 2012, Der Hirt auf dem Felsen von Franz Schubert, mit dem Tenor Daniel Behle, dazu Andy Miles Klarinette und Oliver Schnieder Klavier. Dieser Konzertmitschnitt, Herr Behle, hat bei unseren Hörerinnen und Hörern viel Aufmerksamkeit ausgelöst. Immer wieder wurde danach gefragt, wann wir ihn mal wieder senden. Und Menschen, die in diesem Konzert waren, haben uns auch ihre Begeisterung immer wieder mitgeteilt. Wie kommt das? Warum berühren Sie die Menschen so mit Ihrem Gesang?
Oh, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, wenn man etwas macht, woran man glaubt, kommt das auch rüber. Also wenn du heuchelst, merken das die Leute sehr schnell. Gerade wir sind heute sehr sensibel, Fake Media oder whatever. Wir sind auch sehr misstrauisch geworden, ob jemand das wirklich meint oder ob er nur so tut. Und deswegen ist es auch ganz schwierig für uns Künstler, etwas zu behaupten, was wir nicht sind. Deswegen sind wir auch nach, also ich bin auf der Suche nach etwas, woran mir wirklich etwas liegt, wo ich wahrhaftig sein kann. Das klappt manchmal nicht, aber es klappt sehr oft. Und dieses Konzert damals war sicherlich ganz besonders in diesem wunderschönen Saal und vor allen Dingen auch mit Andi, mit dem ich ja die CD Dichterliebe das aufgenommen habe, aber mit Sveinung Bierland und dass der dann mit Oliver Schnieder zusammenkommt, das war eigentlich eine andere Welt, weil mit Olli mache ich andere CDs als mit Sveinung. Und dann kommt da Andi dazu und das war wie so ein Treffen. Das war, also wir haben da wirklich sehr, wir drei Herren hatten da sehr große Freude. Und ich erinnere von diesem Mitschnitt nur, dass wir als Zugabe, glaube ich, nochmal Heiderösland gemacht hatten. Und weil wir so aufgeschwuddelt waren durch die Bravour im Publikum, haben wir, glaube ich, das schnellste Heiderösland der Musikgeschichte aufgenommen. Ich weiß nicht, ob man das mal irgendwann senden sollte. Das ist wirklich, also wenn ich das höre, denke ich immer, was ist da der Leibhaftige hinter uns her?
Ja, da kann man mal sehen, wie sehr man reagiert im Konzert.
Ja, das ist, wenn man CDs aufnimmt, auch immer das Ding. Man nimmt auf, kriegt einen Erstschnitt und dann hört man sich den rund, so sage ich das immer. Fast ein Jahr lang wird so ein Schnitt rund gehört, damit man dann nachher auch wirklich alles entdeckt hat, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Da ist man relativ kritikresistent danach, weil man hat sich ja wirklich sehr lange damit befasst. Und da ist es dann immer sehr spannend. Bei der Winterreise war das ganz stark. Morgens aufstehen, Kopfhörer über und das Hören. Dann erscheint einem die Interpretation extrem schnell. Wenn man abends ins Bett geht, erscheint sie einem sehr langsam. Wir sind also bei Live-Mitschnitten oft immer dem Moment näher, aber halt auch in dem Moment, wo es ist. Wenn du den Live-Mitschnitt morgens hörst, denkst du, was ist das für eine Hetzerei? Wenn du ihn abends hörst nach einem stressigen Tag, denkst du, es ist genau richtig. Auf einer CD musst du immer so ein Mittelding finden. Deswegen sind CDs, wenn sie im Studio produziert werden, meistens immer näher an der Wahrheit, aber vielleicht etwas Mezzoforte.
Richard Strauss, ein großes Thema für einen Opern- und Liedsänger aus einem großen, großen Werk, haben Sie sich für unsere Sendung ein Lied ausgesucht, Herr Behle. Welches ist es?
Vor meiner ersten Strauss-CD 2012 aufgenommen, Ich liebe dich. Als ich das Lied aufgenommen habe und gehört habe, war das der erste Entscheid, dass ich mal einen Lohengrin singen möchte.
Den hört man in dem Lied,
den ja, Lohengrin? Ja, den hört man.
Wir sind gespannt. Ich liebe dich von Richard Strauss mit Daniel Behle und Oliver Schnieder am Klavier. Herr Behle, wenn das mit der Sängerkarriere nicht geklappt hätte, wären Sie vielleicht Lehrer geworden. Immerhin haben Sie ja Schulmusik studiert. Was hätten Sie unternommen, um Ihre Schüler für die klassische Musik zu begeistern?
Ja gut, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn man als Lehrer begeistert ist, ich hatte ja einen Musikleistungskurs im Albert-Schweitzer-Gymnasium in Hamburg mit Manfred Richter, der als Kapellmeister und Korrepetitor aus Kiel dann in den Lehrerjob gewechselt ist und völlig überqualifiziert uns dann an die klassische Musik gebracht hat mit einer immensen Kenntnis und Begeisterung für alles. Ich glaube, wenn man begeisternd auf die Kinder einwirken kann, dann überträgt sich das auf sich. Wie das jetzt im Alltag funktioniert, wenn du das jeden Tag und jede Woche immer gleich machst und vielleicht auch dann vor irgendwelchen ignoranten Balgen sitzt, dann weiß ich nicht, ob man das dann durchhalten kann. Ich bin ja leider sehr hektisch und sehr schnell ungeduldig. Ob ich jetzt ein guter Lehrer geworden wäre, weiß ich jetzt nicht. Aber so privat unterrichte ich ja recht viel. Da ist aber dann auch immer Pause dazwischen, weil ich das nicht regelmäßig mache und dann ist der Akku wieder voll. Also ich muss sehr stark immer über eigenes Schaffen auf andere reflektieren. Ich bin sehr missionarisch. Wenn mir etwas sehr gut gefällt, dann labere ich die Leute so lange zu, bis sie es dann gut finden oder wenigstens sagen, dass sie es gut finden, damit endlich mal Ruhe ist.
Wir lernen Sie jetzt am Ende der Sendung nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Sie sind nämlich nicht nur klassischer Sänger, sondern Sie lieben auch den Rock, Pop und alles, was damit zusammenhängt. Was hören wir denn jetzt?
Na, ich bin ein großer Jazz-Fan eigentlich. Jetzt habe ich mir aber was anderes ausgesucht, weil ich halt, seit ich klein bin, mit Timo Schoppmeier, meinem Schulfreund, zusammen Musik mache. Und wir sind immer dabei, wenn wir uns treffen, irgendwelche Liederchen zu fabrizieren. Das folgende Lied, was jetzt ist, ist jetzt ohne Timo. Das habe ich, Gartenbaum heißt das, aus unserem Album Hausmusik. Also Haus, Deutsch, ne? nicht die Hausmusik. Einfach Gegenstände aus dem Haus. Und jetzt ging es mal um den Garten, also dem Deutschen seinen Garten. Und die Idee hinter diesem Lied war ein unsäglicher Nachbar aus der Niendorfer Gegend von meiner Mutter, wo ich immer mitkriege, was da abläuft und mit gerichtlich und sowas. Und dass Leute wirklich dann teilweise eine ganz spezielle Weltsicht haben, die sie dann auch aus ihrem Duroplast-Sessel durch das Dickicht in die Welt posaunen wollen. Und das hing mir dann doch irgendwie sehr nahe. Oder es war sehr inspirierend, doch diese Art des, ich weiß nicht, nennt man das denn, dieses Wohnzimmer-Tyrannen, der vielleicht eher Probleme mit sich selber hat, mal vielleicht in einem kleinen Poplied zu veräußern. Das ist sowieso ein bisschen immer mein Ventil. Ich versuche dann immer, mich so ein bisschen dadurch subversiv zu äußern. Und das mache ich durch diese Liedchen, die man alle auf Soundcloud einfach hören kann, ohne irgendwas. Oder auf der Webseite.
Mein Dasein ist dezent, wie mein Handeln aus Zement. Meine Sicht von mir gegossen und die Pforten dir verschlossen. Denn ich fühle unverzagt, wie das Fremde nicht behagt. Dass die Wahrheit kommt zu mir, unberührt von hier zu dir. Sprich mich an und du wirst sehen, wie Gedankengang kann gehen. Und die Windung meiner Wut braucht für dich kein Institut.
Ansonsten singt der Tenor Daniel Behle eher Lieder, Opern und Oratorien. Hier mal ganz anders, nämlich mit einem eigenen Stück über ungeliebte Nachbarn und deren Gartenzaun. Daniel Behle, er war heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Sie können die Sendung in einer Online-Version noch einmal nachhören auf unserer Homepage unter swr2.de oder auf unserer SWR 2 App. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten gleich weiter mit dem Magazin Lesenswert. Anja Brockert stellt Ihnen neue Bücher vor, unter anderem von Susanne Meyer, Lukas Bärfuß und Matthias Bormuth. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen restlichen Sonntag. Ganz am Schluss jetzt noch einmal Daniel Behle, wieder ganz seriös mit Franz Schubert und Ungeduld aus dem Zyklus Die schöne Müllerin.
Alle Rinden ein, ich grüb es gern in jeden Kieselstein. Ich möchte sein auf jedes frische Beet, mit Kressensamen, der es schnell vernäht. Auf jeden weißen Zettel möchte ich schreiben: Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig, ewig bleiben. Und sie merkt nicht von all dem Bangen treiben. Dein ist mein Herz, dein